Stadtland Garten. Das ist der Garten-Podcast für Gemüsefans und NaturliebhaberInnen. Wir sind Alex und Lena und wir nehmen euch mit in unsere Gärten. Wir legen Wert auf natürliches und naturverbundenes Gärtnern. Und ihr seid dabei, wenn wir Gemüse vorziehen, Insektenweiden säen, Beete bestücken und die Früchte unserer Arbeit ernten. Wenn wir lernen, Fehler machen, Erfolge feiern und jeden Tag ein kleines bisschen mehr verstehen, wie so ein Garten funktioniert. Ja, ihr habt es vielleicht schon am Intro gehört. Ich habe nicht mehr nur von mir alleine gesprochen, sondern von Alex und mir, denn he's back. Hallo,
hallo.
Alex.
Hi, Lena. Na, wie geht's?
Wie war der Winterschlaf?
Erholsam.
Schön.
Und entspannend. Ja, total.
Und jetzt bist du voller Power und Energie und wieder zurück und im Garten aktiv und ja.
Ja, voller Power und Energie war ich bis gestern. Da habe ich fast 9 Stunden im Garten gearbeitet, durchgehend.
Oh.
Und jetzt habe ich ein bisschen wenig Energie, aber es hat sehr gut getan.
Wie ist so der Stand der Dinge? Was geht gerade so ab bei dir im Garten?
Ich habe ganz viele Palettenrahmen aufgebaut, 7 mhm. Stück, weil ich da, wo ich jetzt ein Jahr Kartoffeln hatte und ein Jahr Kohlsorten und so weiter, dieses Jahr nur Schwarzzehre habe. In diese Palettenrahmen kommen jetzt verschiedene Salatsorten, Karotten, Radieschen, Radi, Beete, alles, was man so braucht für Salat. Und dann habe ich andere Beete vorbereitet, habe neue Wege angelegt. Da kommt jetzt kein Unkraut mehr und hoffentlich auch keine Schnecken mehr. 3 neue Hühner.
Wieso dann schon wieder 3 neue Hühner? Es werden immer mehr.
Meine Kinder haben sich Seidenhühner gewünscht, schon ganz lang. Irgendwie hatten wir noch Platz und dann haben wir jemanden gefunden, der die züchtet. Und dann habe ich noch eine lavendelfarbene Araucanerhenne dazu gesehen. Die wollte ich dann auch haben. Die legt nämlich blaue Eier. Und jetzt haben wir 9. Und jetzt reicht's auch. Die eine hat heute schon einen Haarschnitt bekommen, weil sie nicht gut gesehen hat.
Oh.
Und dann werden die so passiv, ne? Wenn sie nicht gescheit essen und trinken, weil sie nichts sehen. Dann haben wir die Augen freigeschnitten und jetzt ist sie so richtig aktiv.
Ernsthaft? Du hast sie zwischen die Knie geklemmt und mit der Nagelschere so?
Die kommen tatsächlich auch, wenn man zu ihnen hingeht. Also die sind echt zutraulich. Und dann hat sie sich auf den Schoß gesetzt und hat so ein bisschen den Kopf festgehalten und dann mit der Nagelschere die Augen freigeschnitten ein bisschen.
Ja, das hat die jetzt wahrscheinlich einmal mit sich machen lassen und dann nie wieder.
Ja, könnte sein. Mal gucken. Aber jetzt geht's ihr wieder gut.
Also, ich war auch wahnsinnig emsig im Garten, muss ich sagen. Und ich habe tatsächlich schon total viel ausgesät.
Ja, du hast auch ein Hochbeet gebaut, ne?
Ich habe 2 Hochbeete gebaut.
2?
Ich habe sie befüllt, was sehr, 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 sehr anstrengend war. Denn ich habe dafür vor allem meinen noch nicht ganz fertigen Kompost genommen. Mhm. Und das heißt, ich musste den erstmal aus der Kompostmiete rausschaufeln, auf die Schubkarre schaufeln und dann kann man das ja leider nicht einfach zack ins Beet kippen, sondern man muss es wieder zurückschaufeln ins Beet.
Weil es so hoch ist.
Weil es so hoch ist, genau. Wir haben ja in der letzten Folge über Mischkultur gesprochen mit der Maria. Ich hoffe, du hast die Folge gehört.
Ja, klar, alle Folgen.
Und ich habe mir tatsächlich dieses Jahr vorgenommen, viel, viel intensiver auf Mischkultur zu gehen, was auch bedeutet, dass ich viel enger sähe. Also ich stecke ja meine Zwiebeln oder fast alle Zwiebeln immer schon im Herbst. Die kommen jetzt auch schon emsig und habe jetzt zum Beispiel einfach in die Reihen dazwischen nochmal Spinat und alles Mögliche ausgesät, weil ich denke, dann kann ich den Unkrautdruck auch so ein bisschen zurückfahren. Mal sehen, ob das funktioniert.
Mischkultur finde ich ein super Thema. Das mit dem Spinat hat mich gerade total inspiriert, weil ich habe ja ein sehr großes Zwiebelbeet dieses Jahr geplant.
Ja.
Letztes Jahr hatten wir, ich glaube, 170 Zwiebeln in der Ernte und es waren zu wenig. Jetzt hoffe ich, dass ich aufs Doppelte gehen kann, aber dann könnte ich dazwischen nämlich auch Spinat aussehen. Das finde ich eine super Idee.
Eigentlich kannst du fast alles dazwischen säen, also außer Erbsen und Bohnen, das ist tatsächlich ein bisschen doof mit Zwiebeln, aber ansonsten geht alles irgendwie dazwischen.
Machst du die Zwiebeln dann so in Reihe und Glied, dass du quasi dazwischen Platz hast?
Ja, so ein bisschen, ja, ich versuche.
Das war auch immer meine Ambition und so ab der Hälfte vom Beet wurde es dann chaotisch, weil ich keinen Bock mehr hatte, so diese Reihe einzuhalten.
Also was natürlich auch super noch dazwischen geht, sind so Asiasalate oder so Schnitt- oder Pflücksalate oder solche Sachen.
Habe ich noch einige Packungen zu Hause, die ich im Herbst nicht gesät habe, weil ich sie vergessen habe.
Na, siehst du?
Da hattest du mich erst inspiriert, Asiasalate auszuprobieren und dann habe ich es vergessen.
Okay, na dann schnell ins Beet damit.
Ja, gute Idee.
Ach so, lass uns noch mal kurz darüber sprechen, worüber wir heute sprechen wollen.
Ja.
Wir haben nämlich heute ein echtes Nerd-Thema vor uns. Und ja, ich hoffe, dass ihr nicht gleich abschaltet oder überhaupt gar nicht anfangt, die Folge zu hören, wenn ihr sozusagen den Titel lest. Wir sprechen heute über das Thema Bodenverbesserung. Es gibt kaum einen Gärtner oder eine Gärtnerin, die so den perfekten Boden haben. Es sei denn, man gärtnert nur in Hochbeeten und kann sich da tatsächlich seine Erden so zusammenbauen, wie man das gerne möchte. Wir alle müssen ja damit gärtnern, was wir halt haben, was die Natur uns sozusagen vorgibt und mitgibt. Und das ist nicht immer ganz optimal. Aber man kann eben einiges tun, um den Boden besser zu machen. Und da geht es jetzt eben gar nicht ums Düngen, sondern es geht tatsächlich darum, was man machen kann, damit es dem Boden eben gut geht. Und dem geht es dann gut, wenn er viel Humus hat und produzieren kann auch, die Bodenlebewesen aktiviert werden. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen so klar und verständlich und übersichtlich wie möglich aufdröseln.
Wenn ihr gerade im Auto sitzt und auf dem Weg zur Arbeit seid, dann hoffe ich, ihr habt eine lange Reise vor euch.
Nein. Wir machen das. So lange wird es nicht. Vielleicht jetzt, bevor wir in die Vollen gehen, ganz kurz und knackig, was jetzt aktuell im Garten zu tun ist.
Es ist Tomatenvoranzuchtzeit. Ich habe da wirklich schon lange drauf hingefiebert und habe wieder zig Sorten ausgewählt und muss mich bremsen. Dir geht es bestimmt nicht anders. Am Ende haben wir wieder 40 Pflanzen jeder und müssen schauen, dass wir tauschen und andere Leute mit Tomatenpflanzen glücklich machen.
Ja, ihr könnt direkt ins Beet aussäen und zwar Ackerbohne, Blumenkohl, Erbsen, Karotten, Lauchzwiebeln, Pastinake, Radieschen, Salat, Schwarzwurzel, Spinat, Wirsing und Zwiebeln. Also es geht jetzt so richtig, richtig los und alles, was nicht super kälteempfindlich ist, wie eben Paprika, Tomaten, Auberginen, Sellerie, Fenchel sind vielleicht so ein bisschen die schwierigen Genossen. Aber alles, was eben auch nochmal kalte Nächte aushalten kann, kann in den Boden.
Eure Erdbeerpflanzen können gepflegt werden. Das heißt beispielsweise diese zahllosen Ausläufer entfernen, die alten Blätter entfernen. Ihr könnt diese Ausläufer auch nutzen, um eure Erdbeeren zu vermehren. Ihr könnt schon mal den ersten Dünger ausbringen, die Mulchschicht überprüfen oder ausbringen und neue Erdbeeren pflanzen.
Denkt an euren Rasen, sobald der dicht und buschig und grün ist, dann könnt ihr ihn das erste Mal mähen und eine extra Düngerschicht verträgt fast jeder Rasen. Denn Rasen ist eigentlich eine Monokultur, also ein bisschen Dünger darf der durchaus bekommen.
Außerdem könnt ihr Beerensträucher düngen und mulchen. Ich habe mir da an der Lena ein Beispiel genommen und habe das erste Mal in meinem Leben Beerendünger besorgt, der gute Biodünger, und habe alle meine Beerensträucher jetzt einmal gedüngt.
Habe ich noch nicht gemacht, muss ich noch machen. Und dann könnt ihr euch schon auf das Thema Kartoffeln vorbereiten. Darüber wollen wir in der nächsten Folge sprechen, nochmal ganz explizit über die Kartoffeln. Aber wenn ihr sie jetzt gekauft habt, die Saatkartoffeln, dann steckt sie doch einfach am besten in einen leeren Eierkarton und ja, lasst sie einfach vorkeimen. Das ist vor allen Dingen bei den Kartoffelsorten hilfreich, die sehr lagerfähig sind. Denn lagerfähige Sorten keimen eben nicht so schnell und so verpasst ihr denen einfach so einen kleinen Startschub.
Genau. Nicht zu hell, nicht zu dunkel, ne?
Einfach nicht zu hell, nicht zu dunkel.
Zimmerlicht.
Genau.
Sagt man.
Ja, Zimmertemperatur, Zimmerbeleuchtung. Also ich stelle sie tatsächlich einfach irgendwie in die Küche, ins Regal oder so.
Habe ich auch.
Warum sprechen wir über Bodenverbesserung? Also ich habe es gerade schon gesagt, Bodenverbesserung heißt eben, den Boden so zu unterstützen, dass er bereit ist, alle Nährstoffe gut zu verarbeiten und an die Pflanzen zu bringen. Also Bodenverbesserung ist keine Düngung, sondern der Unterschied ist wirklich, dass ihr den Boden so vorbereitet, dass er überhaupt eure Düngung auch aufnehmen kann. Denn egal was und wie ihr düngt, hoffentlich mit organischem und natürlichem Dünger, aber der Boden muss ja sozusagen die Nährstoffe so aufspalten, dass die Pflanzen sie tatsächlich aufnehmen können. Und das kann eben nur ein guter und ein gesunder Boden. Und deswegen müssen wir den Boden so optimal vorbereiten.
Das können verschiedene Zutaten sein und aber auch physische Arbeiten, um den Boden zu verbessern. Beispielsweise graben wir oder wir glauben daran, dass das Umgraben das Bodenleben durcheinander bringt, weswegen wir nur lockern. Also ganz praktisch heißt das beispielsweise eine Grabegabel in den Boden stecken, ein bisschen wackeln und dann ein Stück weitergehen und das gleiche wieder. So bricht man die Struktur ein bisschen auf, Aber die Regenwürmer und all die anderen Bodenlebewesen bleiben da, wo sie sind und werden nicht einmal auf den Kopf gedreht und an die Oberfläche geholt. Das reicht auch in der Regel.
Was essentiell wichtig ist, würde ich persönlich sagen, bevor ihr jetzt in so einen Aktionismus kommt und irgendwas tut, von dem ihr glaubt, was gut ist, haben wir beide, Alex, eine Bodenanalyse durchführen lassen.
Genau.
Das googelt man, da gibt es verschiedene Anbieter.
Ja.
Und dann muss man, ich weiß nicht mehr so ganz genau, ich glaube an drei verschiedenen Stellen irgendwie 20 oder 30 Zentimeter muss man tief stechen und dann da eben ein bisschen Erde entnehmen und dann mischen. Und dann sind, glaube ich, ungefähr 500 Gramm oder so, die man dann genau in so ein Plastiksäckchen füllt und abschickt. Und da kann man dann eben verschiedene Analysevorgehen sich aussuchen. Also entweder das Basic-Programm oder das Profi-Programm sozusagen. Das eine untersucht ein paar Stoffe weniger, das andere ein paar Stoffe mehr. Das eine ist ein bisschen günstiger, das andere ein bisschen teurer. Also ich würde sagen, man kommt so bei so einem durchschnittlichen Analyse mit 40 Euro oder so.
Ich weiß noch, ich hatte zur Auswahl, will ich mit Humusgehalt oder ohne und quasi eine Bodenbestimmung.
Mhm.
Und nachdem ich ja quasi Brachland urbar gemacht habe, wollte ich am Anfang einmal das große Paket. Das hat aber, glaube ich, 60 Euro gekostet. Und ich habe 10 Löcher gegraben, das weiß ich noch genau. Weil ich irgendwann den Überblick verloren hatte, ob ich jetzt bei 7 oder 8 oder 9 war.
Okay.
Aber auch am Ende dann 500 Gramm einschicken per Post. In so einem Zipbeutel habe ich das gemacht.
Genau.
Und dann kam relativ schnell, ich glaube nach 2 Wochen, das Ergebnis.
Ja, genau.
Gut erklärt und aufbereitet.
Und da hat man dann die ganzen wichtigen Nährstoffe aufgelistet. Man hat das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis, man hat die Salzgehalte und so weiter. Alles Mögliche steht da drin. Bekommt aber auch so eine Empfehlung, was man mit dem Boden machen soll. Also inwiefern man ihn behandeln soll oder nicht oder ob man was düngen soll oder nicht und so.
Wenn euch das interessiert, kann ich das gerne mal auf Instagram posten, auf unserer Seite stadtlandgarten-podcast. Dann stelle ich ein Foto rein von meiner Bodenanalyse, die ist jetzt 2 Jahre alt und man soll das so alle 3 bis 4 Jahre nochmal machen. Dann würde ich das kleine Paket nehmen, einfach um zu gucken, was sich eigentlich so geändert hat in den Jahren der Nutzung.
Gute Idee. Und was ganz essentiell wichtig ist, was da drinnen steht, ist auch der pH-Wert. Und über den müssen wir jetzt, glaube ich, mal sprechen, denn der pH-Wert des Bodens ist tatsächlich super, super wichtig für die Aufnahme der Nährstoffe. Der perfekte pH-Wert für unsere Gemüsepflanzen liegt zwischen 6,0 und 7,0.
Mhm.
Alles, was unter 6 ist, da wird er sauer. Und alles, was oberhalb von 7 ist, dann wird er basisch oder alkalisch. Alkalische Böden haben den Nachteil, dass sie kaum von sich aus Humus aufbauen und dass es eben Nährstoffe gibt, die von den Pflanzen nicht gut aufgenommen werden können. Das sind vor allen Dingen Eisen, Mangan, Kupfer, Zink und Bor. Wenn der Boden zu sauer ist, dann werden die Nährstoffe nicht gut freigesetzt und können ebenfalls von den Pflanzen dann nicht gut aufgenommen werden. Und das sind bei einem sauren Boden in der Regel Stickstoff, Bor, Kalium, Zink, Phosphor, Calcium und Magnesium. Außerdem ist in einem sauren Boden Aluminium relativ gut verfügbar, will ich gar nicht sagen, denn Aluminium ist ein Schwermetall und nicht gut für die Pflanzen, aber sie machen genau das. Sie nehmen eben das Aluminium in einem sauren Boden auf und das schadet ihnen. Ich habe eine Liste, die stelle ich euch in die Shownotes. Da könnt ihr nochmal drauf gucken und man sieht ganz gut, in welchem Boden welche Nährstoffe einfach nicht zur Verfügung stehen. Man kann sich das wirklich so vorstellen, beispielsweise Kalium ist bei mir zu wenig im Garten, kann man reinkippen, so viel man will. Es passiert aber nichts, weil es sozusagen nicht aufgeschlüsselt wird vom Boden und deshalb tatsächlich die Pflanzen immer einen Mangel an diesem Stoff haben, weil er einfach nicht zugänglich ist für sie. Und das ist das ganz große Problem. Also wir beide haben zu basische, zu alkalische Böden, was ein bisschen doof ist, weil wenn man einen sauren Boden hat, da kann man leichter dagegen arbeiten, kommen wir gleich dazu. Aber es geht tatsächlich für uns Gärtner darum, diesen pH-Wert so optimal wie möglich einzustellen, damit eben unsere Pflanzen das, was wir düngen oder das, was wir dem Boden zuführen, auch tatsächlich verwerten können.
Es gibt Mittel und Wege, wie man diese Böden bearbeiten kann. Und die können wir euch mal vorstellen. Beispielsweise habe ich in meinem Laborbefund sozusagen, kriegt man erst eine Aufschlüsselung, wie so die Inhaltsstoffe im Boden sind, wie der Humusgehalt ist und welche Elemente vertreten sind, mehr oder weniger. Und dann gibt es sozusagen Düngeempfehlungen. Und bei manchen Hauptnährstoffen, sage ich mal, wurde mir empfohlen, 5 bis 6 Jahre nicht zu düngen. Das liegt daran, dass der Boden sehr viel Verfügbarkeiten hatte, dadurch, dass er nie bewirtschaftet wurde. Aber eben, um meinen pH-Wert von damals 7,5 auf etwa 6,5 einzubalancieren, sollte ich Schwefellinsen ausbringen in einer gewissen Konzentration. Gar nicht viel, 10 Gramm pro Quadratmeter. Und eben Hornspäne, um sozusagen langfristig noch Stickstoff freizusetzen. Mhm. Und was ich versuche, weil wir haben ja vorher jetzt besprochen, bei so leicht alkalischen Böden wird die Humusbildung so ein bisschen gehemmt. Ich mache so eine Art Flächenkompostierung das ganze Jahr über. Alles, was ich an Pflanzenresten habe bei der Ernte, wie jetzt Kohlblätter zum Beispiel, Rhabarberblätter, irgendwelche Abschnitte, wenn ich Sellerieknollen ernte, die Wurzeln unten schon mal sauber mache und all diese Dinge, die bleiben auf der Erde liegen. Das sieht vielleicht für manche Augen nicht so ordentlich aus, aber ich weiß eben, dass das Bodenleben immer, sage ich mal, Verfügbarkeiten hat, um Humus zu bilden. Und es ist ja auch ein ganz normaler Verrottungsprozess. Am Ende habe ich immer organisches Material, das oben liegt und das sozusagen zum Teil des Bodens wird. Und ich habe schon den Eindruck, dass sich in den letzten 2 Jahren diese anfänglich recht dünne Humusschicht verbessert hat.
Also man sagt auch, alkalische Böden brauchen eben gerade so diese Kompostierungen, wo man ganz schnell sagt, oh, da könnte es zu sauer werden, tut denen gut. Also sowas wie Tannennadeln oder Laub oder auch Hackschnitzel, also alles, was auch so ein bisschen langfristiger verwertet wird, ist eigentlich für einen alkalischen Boden total gut. Ich habe jetzt im Herbst eine ordentliche Fuhre Mist in meinen Garten gebracht und da ist sehr viel Strohanteil. Also das ist jetzt eben nicht nur die reinen Pferdeäpfel, sondern das ist ein sehr, sehr hoher Strohanteil. Und das ist zum Beispiel auch super für einen alkalischen Boden. Einfach dieses Stroh, klar, das dauert ein Weilchen, bis das auch wirklich umgesetzt ist. Aber mein Gott, dann habe ich halt jetzt irgendwie dieses Jahr Stroh im Beet. Das sind so Sachen wie zu den Schwefellinsen, wo man tatsächlich peu à peu arbeiten kann, dass dieser alkalische Boden langsam ein bisschen saurer wird, ist deutlich schwieriger, als einen sauren Boden ein bisschen basischer oder alkalischer zu bekommen. Das erste Mittel der Wahl ist da eigentlich immer Kalken. Hat man früher ganz viel gemacht, als es noch diesen sauren Regen gab. Da hat man tatsächlich viel gekalkt, um eben diese Säure aus dem Boden rauszukriegen. Das geht relativ einfach auf Dauer.
Jährlich quasi
haben wir das gemacht. Genau. Aber also wir haben dieses Thema jetzt eben nicht mehr. Gleichzeitig, was man auch unbedingt bedenken muss, viele Gegenden haben sehr kalkhaltiges Leitungswasser. Also wenn ihr da wohnt, wo es eben sehr viel Kalk im Leitungswasser gibt, dann denkt noch mal mehr darüber nach, mit Regenwasser tatsächlich zu gießen.
Unbedingt sogar. Ich habe da letztes Jahr nämlich in einem versehentlichen Experiment fast eine Pflanze kaputt gekriegt. Ich gieße ja immer mit Regenwasser. Ich habe einen großen, so einen IBC-Tank im Garten stehen und noch ein paar Regentonnen. Aber letztes Jahr hatten wir mal so eine Phase, da war es, glaube ich, 3 oder 4 Wochen trocken. Und dann waren wirklich alle unsere Wasservorräte aufgebraucht und bei uns sprechen wir so von 3.500 Litern ungefähr. Und dann haben wir mit dem Gartenschlauch gegossen, ein paar Tage nur. Und meine Heidelbeere ist fast zugrunde gegangen. Die war in einem Topf, in einem großen Kübel. Und ich habe nicht verstanden, warum die immer gelbere Blätter kriegt und wirklich langsam Geist aufgibt. Und kaum haben wir umgestellt und mit Regenwasser gegossen, hat sich die peu à peu erholt.
Okay.
Und das war wie in so einer Nutshell quasi zu sehen, was das eigentlich mit einer Pflanze macht.
Jetzt haben wir mal über den pH-Wert gesprochen. Also wie gesagt, der ist essentiell wichtig. Den sollte man tatsächlich im Auge behalten. Man kann den ganz gut auch selber überprüfen. Es gibt so im Baumarkt kleine Chemiekästchen, wo man ein bisschen Erde mit Wasser mischt und dann bekommt das eine bestimmte Farbe und dann kann man das ablesen. Ja. Es gibt auch so Profigeräte, die so ein bisschen ähnlich funktionieren wie so ein Bratenthermometer. Ich messe jetzt nicht ununterbrochen meinen pH-Wert im Boden.
Ich glaube, wenn man alle paar Jahre so ein Bodenlabor macht, dann kommt man genauso gut oder wahrscheinlich sogar wesentlich genauer weg, als wenn man jedes Jahr sich so ein Teststreifenset im Baumarkt besorgt. Das ist finanziell der gleiche Aufwand und du müsstest ja mit den Teststreifen auch mindestens 3, 4 verschiedene Stellen checken und dann so einen Durchschnittswert bilden. Und das sind so Streifen, ähnlich wie weiß ich nicht, gibt ja alle möglichen Tests, die dann so eine Farbskala haben und anhand derer werden sie ausgewertet. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das ist. Und ein Bodenlabor sagt dir genau, okay, du bist bei 7,2 oder 6,3 oder wie auch immer. Ich glaube, das ist wesentlich genauer.
Und man muss auf alle Fälle Geduld mitbringen bei der ganzen Sache. Also das funktioniert nicht von heute auf morgen, sondern den pH-Wert verändert man wirklich langsam, langsam und muss da einfach dranbleiben und regelmäßig was tun und so ein bisschen hinarbeiten. Also das heißt, das bringt nichts, wenn man alle 2 Monate mal schnell den pH-Wert misst. Das ist in der Regel nicht aufschlussreich.
Nee. Was außerdem wichtig ist, ist ja die Bodenstruktur. Und auch die ist ein langes, wahrscheinlich nie endendes Thema, wenn man einen Gemüsegarten bewirtschaftet, weil ja nicht nur das, was man physisch oder mit Düngemitteln oder Ähnlichem dem Boden gibt, einen Einfluss drauf hat, sondern auch die Pflanzen, die man pflanzt, die Art, wie man den Boden bearbeitet, die Art, wie man erntet beispielsweise. Ich weiß, bei uns war der Urtipp meiner Oma immer, wenn du neues Land erschließt, dann pflanz im ersten Jahr nur Kartoffeln. Und zwar nicht nur, weil die den Boden tief durchwurzeln, sondern weil du als Gärtner auch derjenige bist, der beim Kartoffelnernten den Boden natürlich lockert und aufbricht und Kartoffeln sucht und irgendwie da eine feinkrümelige Struktur schon hinkriegst, ganz gut. Und das hat sich bei mir auch total bewährt. Also die Stelle jetzt ist richtig tiefgründig locker. Und was übrigens auch cool ist, wenn man jetzt nicht die Bodenanalyse dahingehend bucht, dass sie einem noch sagen, ob man jetzt einen Lehm oder Löff oder Sand oder wie auch immer Boden hat, dann kann man das auch in einem Glas testen. Du kannst nämlich eine Schaufel Erde, repräsentativ wäre sie so die ersten 10, 15 Zentimeter aus dem Boden rausnimmst und in einem großen Glas mit Wasser verrührst und so ganz doll aufwirbelst. Und dann guckst du, was sich so die nächsten 10 bis 15 Minuten ergibt in dem Glas. Wie viele Schwebstoffe du hast, welche Farbe das nimmt. Dann kannst du googeln und eben auch gucken, welche Art von Boden man hat. Und ich finde die ziemlich treffsicher.
Es gibt auch noch das tolle Hausrezept. Je schmutziger die Hände, desto schwerer der Boden.
Oha. Ja, aber das stimmt auch total. Ich habe einen Lehmboden oder ansatzweise Lehmboden. Und meine Hände, ich mag Handschuhe nicht so gerne, die muss ich schon ordentlich schrubben abends.
Und bei der Gelegenheit sei noch auf unsere Folge zu den Zeigerpflanzen verwiesen. Denn anhand von Zeigerpflanzen könnt ihr wundervoll den pH-Wert abmessen, aber eben auch die Bodenstruktur. Und über die wollen wir jetzt sprechen, beziehungsweise wie wir die verändern und verbessern können. Ich glaube, ein paar Sachen sind relativ klar. Schwere und lehmhaltige Böden, da arbeitet man gerne mit Sand, den man untermischt. Ich habe ja so einen Sand-Lehmboden, also ich habe eigentlich genug Sand. Du arbeitest aber nicht mit Sand meines Wissens nach, oder? Sondern mit Torfersatz.
Ich arbeite mit Kokossubstrat, mit Kokosziegeln. Am besten nimmt man ja so Reinsand oder eben klargespülten, ganz kleinen Kies, weil Spielsand meistens wiederum einen Lehmanteil hat, damit er besser bespielbar ist und das wäre eher kontraproduktiv. Aber der Sand in tiefgründigen Böden wie meinen ziemlich schnell durchspült und dann ist er wieder unten und du musst wieder nachschütten. Und Kokos bleibt und ist viel beständiger. Ich mache das oft in so Beeten, nicht überall, aber in so Beeten, wo ich zum Beispiel vorhabe, Karotten anzusehen. Weil ich weiß, die würden sich bei mir schwer tun im Lehmboden. Und dann hake ich so diese Kokosstruktur ein bisschen unter. Die sieht man dann auch nicht mehr, aber man spürt deutlich, dass der Boden dadurch ja irgendwie insgesamt lockerer wird.
Mhm. Tonminerale wie Bentonit kann man bei zu leichten und sandigen Böden ganz gut einbringen, die erhöhen die Wasserspeicherfähigkeit. Allerdings muss man wirklich sagen, dass Humus noch viel besser das Wasser speichert, aber der wird eben mit der Zeit von Mikroorganismen wieder zersetzt. Das ist genau das Thema, dann ist er weg und man muss neuen Humus zusetzen. Aber generell ist natürlich, haben wir vorhin schon gesagt, Humus ausbringen, den eigenen Kompost pflegen, mit einem Flächenkompost zu arbeiten, ist tatsächlich bei beiden Böden, also sowohl bei eher leichten als auch eher schweren Böden und auch bei völlig normalen, perfekten Böden natürlich das Mittel der Wahl. Auch hiermit sei auf unsere Kompostfolge verwiesen. Was ich ganz interessant fand und was ich gelernt habe, ist, dass diese tiefe Bodenbearbeitung, von der wir vorhin schon gesprochen haben, weil du gesagt hast, eben nur Boden lockern und nicht umgraben, insofern total interessant ist, weil wenn ich zu tief in den Boden reingehe, zu sehr umarbeite, bringe ich nicht nur die Bodenlebewesen und die Mikroorganismen und die Schichten durcheinander, sondern ich bringe auch zu viel Sauerstoff in die tieferen Schichten des Bodens, was dazu führt, dass eben zu schnell auch der Humus wieder zersetzt wird. Mhm. Also diese Mikroorganismen arbeiten ja die ganze Zeit, wollen die ganze Zeit was zu fressen haben. Und je mehr Sauerstoff die haben, desto schneller gehen diese Zersetzungsprozesse. Also das will man ja auch gar nicht immer unbedingt haben.
Wir wissen ja, ein eher lehmhaltiger Boden hat den Vorteil, dass er Nährstoffe speichert und mehr verfügbar macht, wohingegen ein sandiger Boden viel leichter ist zu bearbeiten. Also das Mittelmaß ist schon wichtig.
Was in Bezug auf den Boden noch total wichtig ist, ist das ideale Verhältnis aus Kohlenstoff und Stickstoff. Das steht ja auch auf diesen Bodenanalysen immer drauf. Denn das ideale Verhältnis führt dazu, dass die Mikroorganismen so arbeiten, dass überhaupt Humus entsteht, gleichzeitig aber nicht so schnell arbeiten, dass er auch wirklich stabil bleibt und nicht gleich schon wieder weg ist, also sie ihn selber dann, naja, aufgefressen haben. Generell kann man sagen, Kohlenstoff kommt vor allen Dingen aus Gartenabfällen, die holziger Natur oder harter Natur sind. Also auch Laub und Stroh, klar, Zweige sowieso. Während der Stickstoff eher aus dem grünen und weichen Pflanzenmaterial kommt. Und auch deshalb ist es total wichtig, dass so ein Kompost eben aus beidem besteht. Mhm. Also aus diesen holzigen Sachen und gleichzeitig aber auch aus den weichen, feuchteren, grünen.
Ich fand das immer recht dankbar, wenn du so einmal im Jahr eine richtig große Fuhre Rasenschnitt zum Beispiel reinschmeißt und den Kompost immer mal lockerst, ne? Weil das ist, tendiert ja schon dann dazu, dass es schnell faulig wird oder gärt. Aber du hast eben einen schnellen Stickstofflieferant und eine schnelle Verfügbarkeit. Das optimale Verhältnis zwischen Kohlenstoff und Stickstoff liegt übrigens ungefähr bei 10:1. Mhm. Und so kann man sich, finde ich, auch so ein bisschen langhangeln an der Mischung im Kompost. Also, wie gesagt, einmal im Jahr eine Fuhre Rasenschnitt und dafür eher viele Strünke, was hattest du gesagt, Äste beispielsweise, kleinere Abschnitte, Laub, solche Dinge.
Genau. Oder Stroh. Ja, und dann sollten wir noch über die Verbesserung des Bodenlebens sprechen. Du hast jetzt gerade ein Reel auf Instagram gepostet, in dem es nur so wimmelt von Kompostwürmern. Also das ist echt zum neidisch werden.
Ich muss
echt sagen, ich habe ja keinen Thermokomposter, sondern so eine offene Kompostmiete. Da finde ich sehr, sehr wenig Kompostwürmer drin. Wobei man auch sagen muss, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber in meinem Kompost sind eigentlich fast ausschließlich Gartenabfälle, weil wir ja diesen Schrebergarten haben. Also ich transportiere jetzt nicht meinen feuchten Biomüll in den Garten, was eigentlich, glaube ich, zwischendurch mal ganz gut wäre. Also ich habe das auch tatsächlich letztes Jahr 2-3 Mal gemacht. Mhm. Wahrscheinlich wären da noch ein paar Tierchen mehr unterwegs. Und es sind auch richtige Regenwürmer, finde ich da. Aber diese Kompostwürmer habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Auf die war ich neidisch.
Also ich muss echt sagen, ich war quasi neidisch auf mich selber. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Das war entgegen allem, was ich quasi gelernt hatte bisher. Ich habe mich zwar um den Kompost schon gekümmert und habe immer mal mit einer Gabel umgeschichtet sozusagen. Oder wenn eben mal was Feuchtes ordentlich reinkam, dann habe ich halt geschaut, dass das nicht ewig vor sich hingammelt. Aber ich mache das eher wie du. Ich habe da hauptsächlich Gartenabfälle drin. Ich hatte mal eine ganze Fuhre von den Hühnern so Hanfeinstreu drin, die aber auch eher ja so eine aufgebrochene, strohige Struktur hat. Der steht seit 2 Jahren in der prallen Sonne und ist natürlich richtig heiß im Sommer. Also super unwirtlich für jeden Wurm. Aber ich glaube, dass die sich halt jetzt über die Zeit im Herbst und Winter da angesiedelt haben. Und wir schmeißen schon mal einen Kaffeesatz rein. Wenn man dran denkt, dann steht beim Salatmachen eine kleine Schüssel daneben und fliegt mal rein. Aber jetzt nicht, dass wir wirklich das ganze Jahr konstant da reinsammeln. Eher mal einen Blumenstrauß auch oder, weiß ich nicht, mal Eierschalen, wenn jemand dran denkt. Schon eine bunte Mischung, glaube ich. Aber dass ich den jetzt abbauen musste, weil ich da diesen Weg angelegt habe, war eine Fügung. Ich hatte übrigens auch noch eine Wühlmaus auf der Schaufel, als ich ihn ausgeleert habe.
Eine Lebende,
die ist dann erschrocken weggehüpft und die hatte diverse Gänge da angelegt drin. Also es war ein ziemlich bewohnter Kompost tatsächlich.
Was hast du mit den Würmern eigentlich gemacht? Hast du die irgendwie wieder zurück in den Kompost geschmissen?
Ja? Ich habe mich ziemlich beeilt dann. Ich habe quasi die oberste Schicht, also alles so, waren ja gut 2/3, waren guter Kompost. Den habe ich verteilt gleich auf die Beete. Da waren auch ein paar Würmer natürlich dann dabei. Die haben sich hoffentlich eine neue Bleibe gesucht. Und alles, was oben drauf lag und noch grob war, habe ich direkt wieder zu unterst rein. Habe den Kompost schnell wieder aufgebaut, eben wieder mit so Rasengittersteinen und einem Wühlmausgitter. Und das hat dann nicht viel gebracht, die hat ein Loch reingeknabbert. Genau, habe dann die Würmer wieder die übrigen wieder mit reingeschmissen sozusagen, gleich ein paar neue Sachen drauf und jetzt probiere ich es einfach genauso nochmal.
Ja, Alex weiß, wie es läuft. ich hangel mich mit verschiedenen anderen Sachen sozusagen durch, zum Beispiel Bodenaktivator ist so ein bisschen so ein Thema. Der soll den Boden auch verbessern. Passt ein bisschen auf, denn der enthält oftmals Kalk. Also das heißt, der macht den Boden dann nochmal ein bisschen basischer. Ist in meinem Fall ziemlich blöd. Und zum Bodenaktivator muss man sagen, der funktioniert alleine nicht. Das ist ähnlich wie diese Terra Preta, diese Pflanzenkohle. Die braucht sozusagen immer Humus, um damit auch ja, sozusagen arbeiten zu können. Also das einfach nur auszustreuen reicht nicht. Man muss es tatsächlich mischen oder gleichzeitig eben wirklich frischen Humus, reifen Kompost ausbringen, damit da überhaupt irgendwas passiert. Ein Bodenaktivator sind häufig verschiedene Stoffe. Da sind Urgesteinsmehl zum Beispiel auch drinnen und so. Also eine Zusammensetzung, die tatsächlich einfach das Bodenleben in Gang bringen soll, braucht aber tatsächlich Humus, um überhaupt damit zu arbeiten, was wohl Sinn machen soll. Aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil es eben den Boden auch wieder ein bisschen alkalischer macht, ist, wenn man das tatsächlich in den Kompost einbringt.
Okay.
Und diese Pflanzenkohle, Terra Preta, die eine Zeit lang ja so total gehypt wurde, auch die braucht eben ja Humus oder Kompost. Die hat allerdings auch einen extrem hohen pH-Wert. Also ich muss sagen, ich habe mir die sogar gekauft, weil ich dachte, super, alle haben die, das so, wird so total gehypt. Und jetzt habe ich mich damit beschäftigt und habe festgestellt, auch das ist eher was für saure Böden, macht auch den Boden tendenziell ein bisschen zu alkalisch. Also lasse ich sie jetzt mal geschlossen in meinem Kämmerchen liegen und fasse sie noch nicht an. Aber Terra Preta ist definitiv sehr wasserspeichernd, fördert die Humusbildung, also ist durchaus was man gut verwenden kann. Und dann, was natürlich immer gut ist, ist das Thema Humus einbringen. Wir haben drüber geredet, macht den Boden fruchtbar, fördert das Bodenleben und speichert Wasser. Und dann haben wir noch eine Folge zur Gründüngung gemacht. Auch dahin kann ich jetzt verweisen, wie wir aufeinander aufbauen können jetzt. Gell?
Wahnsinn, oder? Wir sind ja schon bald bei 30 Folgen. Bei Gründüngung muss ich auch immer irgendwie schmunzeln, weil das so ein Thema ist, das versuche ich jetzt seit ich den Garten habe. Und ich bin absolut erfolglos damit.
Warum?
Also wirklich, vielleicht muss ich mir die Folge nochmal anhören, die wir damals aufgenommen haben. Aber ich habe im ersten Jahr zu spät damit angefangen. Da war es irgendwie Oktober, da wächst auch nichts mehr. Im zweiten Jahr habe ich mit meinem großen Sohn ausgesät, was dazu geführt hat, dass es einfach so ein riesiger Fleckenteppich war von nackter Erde und büschelweise Phacelia, glaube ich. Letzten Sommer habe ich es mit Buchweizen versucht und mit Lupinen. Und das hat auch nicht funktioniert. Die sind einfach nicht gewachsen. War vielleicht auch wieder zu spät.
Wurde vielleicht gefressen.
Oder, ja, das kann natürlich auch sein. Aber irgendwie habe ich damit kein Glück. Meine Gründüngung ist Unkraut. Und das wächst richtig gut.
Meine Gründüngung der Wahl ist in der Regel auch Phacelia, Spinat und Ackerbohnen.
Ah, Spinat wäre auch cool.
Und
wird der gefressen von Schnecken?
Also bei mir nicht. Inzwischen wage ich überhaupt keine Prognosen mehr, weil ich habe festgestellt, dass Schnecken tatsächlich unterschiedliche Geschmäcker haben. Und bei mir wird der Spinat tatsächlich überhaupt nicht gefressen. Ich sähe fast überall Spinat aus, weil das ist eben auch so dieses erste Grün, das man dann so hat. Der kommt schnell, mit dem kann man so ein bisschen rein kennzeichnen. Und er ist tatsächlich ja gut bodendeckend. Also das ist einfach praktisch. Also selbst wenn ich den dann irgendwann nicht mehr esse, sondern einfach nur noch im Boden lasse oder umschneide oder wie auch immer, es funktioniert super. Und ich habe es jetzt dieses Jahr mit der Phacelia so gemacht, ich habe auch letztes Jahr Phacelia ausgesät. Es war auch schon ein bisschen spät, muss ich sagen. Ich hatte jetzt nicht mehr so eine richtige Fläche, die ich tatsächlich vollgekriegt habe. Und ich habe es jetzt tatsächlich so gemacht, dass das Beet, in dem die Phacelia jetzt gewachsen ist, da habe ich auch im Herbst schon die Zwiebeln gesteckt und ich habe die jetzt so ein bisschen bereinigt. Also die habe ich so von den Zwiebeln weggenommen, dass die Zwiebeln Platz haben. Dann habe ich ja zwischen die Zwiebeln noch ein bisschen Spinat gesät und habe aber an verschiedenen Ecken oder auch mal eine Reihe Phacelia tatsächlich gelassen und lasse die da jetzt einfach auch blühen. Das ist ja der Bienenfreund,
voll.
Sieht hübsch aus und solange da nichts anderes kommt und die niemandem im Weg ist, lasse ich die da jetzt einfach mal drinnen. Und die Ackerbohne, das ist ja ähnlich, die wächst bei mir so ein bisschen Kraut und Rüben an manchen Ecken und Enden, aber die ist jetzt auch über den Winter ganz gut gewachsen, die ist bestimmt schon 20 Zentimeter hoch und die darf da jetzt einfach wachsen und schauen wir mal, ob ich mal was ernte, das ist immer diese blöde schwarze Laus, die dann da kommt und so, aber dann sind wir am Ende, oder?
Ja, ich würde sagen, jetzt kommt wie immer unser Wissen to go.
Bodenverbesserung braucht Zeit und Geduld und euer Dranbleiben. Also mit dem Boden, für den Boden muss man tatsächlich das ganze Jahr über beharrlich arbeiten.
Ja, eine Bodenanalyse sollte unbedingt vorher gemacht werden. Ich finde auch, das ist nichts, was man nur am Beginn eines Gartens mal machen sollte, sondern jede erste Bodenanalyse ist super aufschlussreich, was ihr da eigentlich habt, mit dem ihr da arbeitet.
Behaltet den pH-Wert im Blick und vermeidet vor allen Dingen Stoffe, die den pH-Wert ungünstig beeinflussen können.
Führt dem Boden Humus zu, Kompost und Mulchen ist das Allerwichtigste.
Lasst den Boden nie frei liegen, denn wenn der Boden frei ist, dann wandeln die Mikroorganismen die ganzen Stoffe in Nährstoffe um. Die können aber nicht aufgenommen werden, weil keine Pflanzen dort wachsen. Und die Konsequenz ist, dass diese Nährstoffe aus dem Boden eben ausgewaschen werden. Und das ist das Letzte, was wir wollen.
Genau. Respekt vor dem Bodenleben. Einfach immer vorstellen, in einer Hand Boden sind mehr Lebewesen als Menschen auf dem Planeten.
Ja.
Und wenn man sich das vorstellt, diese unglaubliche Immens an Lebewesen, dann sollten wir Respekt davor haben und die nicht schädigen.
Wir hören uns wieder am 1. April. Und dann sprechen wir über das Thema Kartoffeln. Bis dahin, folgt uns.
Auf Instagram und auf YouTube und auf Spotify und auf Apple Podcasts und überall, wo man uns folgen kann.
Genau, hinterlasst uns gerne eine Bewertung, hinterlasst uns ein paar Sternchen, abonniert diesen Podcast, dann helft ihr uns, dass er noch ein bisschen sichtbarer wird und anderen Leuten hilft, ihren Garten noch besser zu bearbeiten.
So ist es.
Findet uns unter stadtlandgarten_podcast.
Checkt die Shownotes. Viel Spaß im Garten.
Macht's gut.